Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen mit mir Philipp und mit Mirko.
Hi.
Hallo, Hallöchen. Hey. Mirko, wir machen heute was ganz, ganz Interessantes.
Zusatzfolge.
Eine Zusatzfolge, genau, ja. Also wir machen was ganz Interessantes, das haben wir so noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Irgendwie auch fast so, ja, eine mögliche Lösung für die Urlaubsproblematik, aber gleichzeitig auch irgendwie als ein kleines Dankeschön und kleines Bonusding für über 100 Folgen Prepcast!
100 Jahre Prepcast!
Genau, also, okay, das ist was machen wir denn?
Ich bin nicht ganz auf diesem Energielevel. Ich habe 20 Entweder-Oder-Fragen dabei. Geil. Wir beantworten die, wir müssen uns immer festlegen. Ja, es geht so um Rollenspielthemen und quasi kontroverse Sachen, die es aber jetzt nicht irgendwie so ausufernd sind, sondern so auch schon so ein bisschen, dem vielleicht
kennst
auch so ein bisschen spalten
und
so. Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn nicht, okay. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir gehen rein.
Wir gehen rein, okay.
Ja. Bist du bereit? Das ist wirklich Rapid Fire.
Okay, machen wir, antworten wir abwechselnd immer zuerst? Soll immer ich zuerst, weil du die Frage stellst?
Sag du zuerst, okay, das ist auch gar nicht. Okay, wir fangen direkt an. Erstes, epische High Fantasy oder düstere Low Fantasy?
Epische High Fantasy.
Düstere Low Fantasy, ja, erste direkt raus, ja. Ich lieb beides, aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich gerade einfach das, was naheliegend ist.
Das ist ja für dich gerade, du spielst ja gerade genau das.
Ich liebe dieses Explorative
dabei. Und ich spiele gerade genau das andere.
Ja, ne? Also, ich lieb die epische Narration auf der anderen Seite, aber das Düstere, das zoomt so auf die kleinen Aspekte
des Lebens. Ja, finde ich auch cool, ja.
Das ist echt nett. Okay, Nummer 2. Papier und Stift oder digitale Charakterblätter?
Oh, das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, ich bin sehr zwiegespalten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich beim Papier und Stift bleiben und beim normalen Charakterbogen. Tatsächlich, aber die Runden, in denen ich mitspiele, habe ich keine Papiercharakterbögen mehr, sondern ich habe es immer. Ah, nee, stimmt gar nicht, ich druck mir den immer aus. Ich mache den digital und druck ihn dann aus.
Okay, also was nimmst du, Papier und Stift?
Papier und Stift, ja,
safe. Das Ding ist, ich bin all the way Papier und Stift, ja, aber digitale Charakterblätter richtig gut für Premates, Shadow Darklings die ganze Zeit so, aber halt auch, ich glaube, das zielt auch so ein bisschen auf das D&D Beyond drauf, ne? Hast du deinen Charakterbogen offen im Tablet offen?
Ja, ich saß neulich mit Jugendlichen da, die D&D gespielt haben und die hatten alle nur D&D Beyond Tablets
auch,
vor sich.
Ist auch leichter, weil die können sich dann so durchklicken zu einer Frage.
Ja, Shadow die haben Darklings. Auch gewürfelt direkt und so.
Okay. Schauen wir mal, ob das noch als Entweder-Oder-Frage kommt, aber da sind wir auf jeden Fall beide oldschool. Okay, dritte Frage. Klassisches Dungeons & Dragons oder innovatives Indie-RPG?
Ich nehme dann das zweite, würde ich nehmen.
Du gehst auf Indie-RPG?
Ja.
Boy, ich finde es richtig schwierig, weil...
Da steht ja aber auch innovatives.
Also. Ja, genau. Das ist mein Ding. Wenn da nur Indie-RPG stehen würde, würde ich sagen, okay. Da bin ich jetzt erstmal richtig hin und her gerissen. Aber klassisches Dungeons & Dragons holt mich schon ab. Muss ich leider sagen. Ist oft... Ach, ich wünsche mir das einfach, fühle mich da wohl. Das System steht mir nicht im Weg und ich kann mich aufs Rollenspiel fokussieren. Aber das Innovative auf der anderen Seite ist halt...
Es kommt halt immer drauf an, ne? Ich meine, du bist jetzt gerade aus dem OSR, OSE-Ding, wo es wirklich nicht im Weg steht. Aber
da steht halt Brindlewood Bay auf der anderen Seite.
Ja, aber ich denke mir auch so, in 5E steht manchmal schon im Weg, in so einem Kampf. Also, wow.
Klar, natürlich. Aber halt auch klassisches Dungeons & Dragons ist halt auch ein ganz eigenes Ding. Und ja, innovativ ist innovativ. Haben wir schon
also
eins?
Du kannst dich nicht entscheiden, willst du mir sagen?
Ich mach klassisches Dungeons & Dragons, aber ich kämpfe dieses Mal. Ich muss mich entscheiden. Okay, viertes. Theater des Geistes, ich glaube, das ist Theater of the Mind.
Ja.
Oder detaillierte Miniaturen.
Ist ja auch gemein, ja. Theater of Mind all the way. Ich mag Miniaturen und ich benutze ja jetzt inzwischen auch immer wieder. Ich finde es auch cool, weil es eine extra Sache an den Tisch mitbringt, wahnsinnig cool ist und es super viel Spaß macht, aber am Ende ist auch bei so einer Minimap doch auch irgendwie Field of Mind noch mit dabei. Weißt du, was ich meine? So, also das überdauert irgendwie das trotzdem.
Auf jeden Fall. Ist mein Herz. Ich besitze so viele Miniaturen, aber ich habe immer einen Ogre zu wenig.
Ja.
Ich liebe detaillierte Miniaturen.
Ich habe schon
gesagt, hier Regeln kommen und gehen, aber Miniaturen bleiben, das ist schon wahr. Aber ich mache Theater des Geistes, also Theater of the Mind.
Ja, würde ich auch so sehen. Auf jeden
Fall, auch einfach, weil ich es gerade spiele und ich
und die Kombi ist cool. Die Kombi ist auch cool. Also beides, ne? Also,
aber wenn ich mich entscheiden muss, muss ich Theater of the Mind nehmen, allein weil ich die Miniaturen oft darum bereichere oder nur Stand-ins benutze und sowas. Ja. Und, aber halt aktuell auch wirklich von den Miniaturen weggekommen bin, das muss man echt sagen. Okay, cool. Charakterentwicklung durch Hintergrundgeschichte oder durch Spielerfahrung?
Hey, was ist damit gemeint? Was meinst du damit? Meinst du, Spielerfahrung ist XP oder was?
Ja, quasi ist der, also ich verstehe es so. Quasi ist die Hintergrundgeschichte wichtiger als das, was am Tisch passiert? Also entwickelst du deinen Charakter am Tisch oder bevor du an den Tisch kommst?
Das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, damit ist gemeint, weil Charakterentwicklung durch Hintergrundstory?
Vielleicht ist auch Charaktererstellung gemeint und es ist nur schlecht übersetzt, weil das würde Sinn machen, quasi. Macht man es in der Hintergrundgeschichte oder am Tisch? Also kommt man mit 40 Seiten Backstory?
Also Backstory bin ich gar kein Fan von. Play to find out, einfach am Tisch rausfinden, mitspielen. Durch Spielerfahrung allemal, wenn es darum geht, was, also wenn man es anders interpretiert, so wie ich es jetzt erst verstanden habe, also das heißt, welche Entwicklung ist mir wichtiger, sozusagen, dass die Figuren bessere Werte bekommen durch XP oder dass die Figuren eine reichhaltige Story entwickeln, dann zweites.
Ja, Bonus-Question auf jeden Fall.
Genau, also das sind, glaube ich, die beiden Optionen. Aber so eine Background-Story, ich kann da tatsächlich als Spielleiter auch oft gar nicht so viel mit anfangen, wenn jemand mit so einer achtseitigen Hintergrund-Story kommt, weil das so viel Achterngewicht generiert für diese Figur, weil die anderen haben das ja dann vielleicht nicht. Und dann ist da ja aber immer so eine Art Vertrag mit drin, dass wenn ich von all meinem, die Mörder meiner Familie mit an den Tisch packe, dann erwarte ich irgendwie auch, dass das früher oder später irgendwie auch drankommt. Oder manche Spielerinnen und Spieler erwarten das. Auch zu Recht, finde ich auch gut. Will ich ja dann auch, aber finde ich schwer. Was würdest du denn wählen?
Gute Frage, danke, dass du das auch an mich weitergibst. Ich glaube, ich mache auch quasi jeweils Letzteres. Ich mag aber die Hintergrundgeschichte gerne, aber nicht in Comic Sans und Rosa, ja, ist auch schon passiert, sondern gerne bündig und als kleine Stichpunktliste, damit ich sie mit in meine Aufzeichnung mit aufnehmen kann und bitte ohne große Erwartung. Das ist das, wie ich es nehme. Aber am Tisch ist mir viel wichtiger. Ja. Wenn wir es schaffen, durch einen Backflash das nochmal auszuspielen, ist es viel netter, als wenn das irgendwo steht und das
mitbringt.
Ich schätze das Personal Play einer guten Hintergrundgeschichte und ich verstehe das und das trägt auch viel dazu bei, um Commitment zu fördern, aber am Tisch trumpft so viel mehr einfach. Also da sind wir auf jeden Fall d'accord. Spielleiter als Gott oder Spielleiter als Spielpartner?
Spielpartner.
Spielpartner muss es sein. Aber es ist schon wichtig, dass der manchmal Ansagen macht. Also ich bin da auch so ein bisschen... Fiasko macht mich nicht immer glücklich. So, ich kann nicht immer kooperativ spielen. Der Spielleiter muss manchmal Dinge wissen, die andere nicht wissen und die Story auch in eine gewisse Richtung drängen.
Ja,
so,
ja.
Das ist auf jeden Fall eine Sache, manchmal, die ich sehr schätze. Die ich sehr schätze im Rollenspiel, auch, die ich auch mag. Und ich kann auch Brettspiele spielen und sowas und das geht auch alles, aber ja, ich denke...
Ich glaube, es ist, viel Tisch- und gruppenabhängig auch, wie gut es funktioniert. Ja, ich finde, dass spielleiterloses Spiel hervorragend funktionieren kann. Ich bin da auch großer
Fan
von.
Auf jeden Fall, aber ich kann das nicht immer machen.
Halt nicht, aber genauso gut muss auch nicht irgendwie spielleitungsbezogenes Spiel gut funktionieren automatisch, nur weil da jemand irgendwie meint, er hätte die Hosen an am Tisch. Also das ist gleichzeitig finde ich diese Formulierung Spielleiter als Gott ist es halt auf jeden Fall nicht für mich.
Okay,
also,
das auf jeden Fall nicht.
Also weißt du, was ich meine? So, ja, dass manchmal da ein Ungleichgewicht entstehen muss, ist glaube ich, das ist ja das, was du meintest, das ist glaube ich normal und das ist auch okay, aber prinzipiell bin ich schon ein Mitspielender am Tisch. Also,
ja, total kooperatives Erlebnis.
Sagen wir auch immer hier bei uns im Podcast, man muss ja irgendwie immer auch selbst Spaß haben daran, sonst ist es ja bescheuert.
Ja, total. Ich glaube, wir haben jetzt schon 1, 2 haben wir gemeinsam, 3, 4. 4 ist gut. Okay, nächstes. Vorbereitete Abenteuer oder improvisierte Geschichten? Ach, gut.
Boah.
Die sind knackig, gell? Ich muss sagen, ich tue mir auch schwer.
Boah, also finde ich sehr schwierig. Wahrscheinlich irgendwie die Mischung macht's.
Ja, wir müssen uns leider festlegen.
Ja, ich glaube, dann eher das vorbereitete Abenteuer, würde ich fast sagen. Aus dem schlichten Punkt, dass ich im vorbereiteten Abenteuer immer noch improvisieren kann. Und es gibt mir irgendwie Sicherheit und ich kann Sachen über Bord werfen, aber so ein bisschen den Handlauf der Vorbereitung, den finde ich schon gut.
Okay, ich glaube, ich weiche ab. improvisierte Geschichten nehme ich. Ich mag die vorbereiteten Abenteuer, aber ich liebe das Improvisierte am Tisch und ich arbeite auf Improvisation hin, tu mir richtig schwer damit, weil auf der linken Seite steht offensichtlich Winter's Daughter, aber da stehen halt auch ganz andere Abenteuer mit dabei, wo ich so eher mir schwer tue.
Hast du das jetzt verstanden als so vorgefertigte Abenteuer? So interpretierst du es gerade.
So habe ich es quasi interpretiert.
Ja, du dann meinst safe eher so, interpretiert, also improvisierte Geschichten, also in dieser Sache, klar.
Aber quasi, wenn wir sagen, so gepreppte Sachen oder improvisierte Sachen, dann gehe ich auch zum Prep, aber für mich ist es eher so ein Ding von, ich mag den Impro-Teil zu gerne. Ich kämpfe wirklich darum, dass ich Impro machen kann am Tisch, deswegen ich darüber. Okay, dann sind wir doch ja, okay, vielleicht müssen wir so ein bisschen so ein Deutungsding machen. Okay, tödliche Kämpfe mit realen Konsequenzen oder heldenhaftes Überleben?
Na, da müssen wir ja bei dir nicht überlegen, was du nimmst.
Na, was machst du?
Nee, sag du mal erstmal.
Boah, ich tue mir auch schwer. Ich glaube, dieses tödliche Kämpfe mit realen Konsequenzen, das hat seinen Reiz. Aber nur in gewissen Umfeldern. Und ich glaube, dieses heldenhafte Überleben, das ist schon nah an meinem Herzen.
Also es ist eher mein Ding. Ich hab gefühlt noch nie Spielerfiguren getötet, wenn die Spielerinnen und Spieler das nicht wollten. Also weil ich das ist einfach nicht mein Ding. So. Also es sehen, glaube ich, mittlerweile viele Leute anders, aber ich spiele so viele Rollenspiele, in denen Charakterentwicklung durch Storytelling so relevant ist und dann einfach so ein würdeloser Tod von irgendeinem Goon. Ach ja, nee, weiß ich. Also das ist genau. Gleichzeitig finde ich, das gehört auch dazu und das ist auch cool, aber das ist so, ach ja, also die Selbstverständlichkeit, das ist einfach nicht so meins. Ich verstehe das, wie du sagst, ich sehe den Reiz, aber meins ist es nicht. Ich mag das, dafür mag ich die Figuren und bin zu sehr Fan davon, als dass ich einfach sage, dann nimm doch einen neuen. Das ist mir dann egal.
Boah, ich bin da echt in der Mitte. Aber also wenn du heldenhaftes Überleben nimmst, nehme ich auf jeden Fall den random Tod durch einen Goon. Ich glaube, da bin ich einfach gerade, aber da gibt es das ein Spektrum. Aber ich bin tatsächlich gerade eher auf der anderen Seite so. Hart, dass wir uns dann doch so unter... Ja, das ist krass. Ja. Okay, Magie mit klaren Regeln oder freier narrativer Zauberansatz?
Ich finde tatsächlich den narrativen Zauberansatz cooler. Es fordert aber massiv viel von allen ab. Das ist gerade das Problem. Wir haben ja genau in Dungeon World bei mir gerade in der Kampagne genau diesen Switch gemacht. Wir sind weg von einer Zauberliste hin zu einem Move, der sagt, wenn du ein Problem mit Magie löst, dann beschreib mal wie. Also das ist, es funktioniert so viel besser. Also es ist Wahnsinn, wie viel besser das funktioniert bei uns am Tisch mit dem Spieler. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich mag das immer lieber, auch bei Mage, bei verschiedenen Mage-Spielen in der World of Darkness war das ja ähnlich auch so relativ frei, fand ich auch geil. Die Zauberliste, die lange Zauberliste hat auch was, ja. Aber ich mag so dieses, dass es sich irgendwie mächtig und die ja irgendwie divers einsetzbar anfühlt.
Jetzt muss ich ja sagen, ich habe mich ja auch von der komplett festen, klaren Regelstruktur eines Dungeons & Dragons hin zu diesem, der Zauberspruch ist mit einem Satz abgehandelt und den Rest muss ich als Spielleitung interpretieren, bei Shadow Dark entfernt. Aber ich glaube, der freie narrative Zaubereinsatz, den hatte ich einmal bei Fate und der hat mich nicht so krass abgeholt. Das heißt, bei mir am Tisch Spektrum, ich tendiere eher zu klaren Regeln. Das heißt auch hier, ich nehme die klaren Regeln.
Also zum Beispiel jetzt da bei diesem Dungeon World Playbook, das wir jetzt auch haben oder wir benutzen, ist es ja auch nicht so, als wäre das komplett regelfrei. Es gibt halt zum Beispiel so Aspekte und es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht machen und gewisse Sachen, das ist halt immer ein Gespräch kurz, wo du das so ganz kurz aushandelst, eine Minute oder so. Das ist cool, das gefällt mir gut. Aber ich verstehe deinen Punkt.
Ja, ich tue mir auch richtig schwer, mich zu entscheiden bei dem gerade, weil ich... Also es gibt auf jeden Fall eine gute Mischung. Aber das ist nicht das Spiel, das wir spielen. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Charaktertod als Teil der Geschichte oder unbedingtes Überleben der Helden. Es ist schon fast so ein, haben wir schon vorher einmal so kurz. Was sagst du?
So wie es da formuliert ist, würde ich sagen, Charaktertod als Teil der Geschichte. Also ich finde, das gehört auch mal dazu und es ist auch cool. Es ist ein wahnsinnig cooles Element, dass Geschichten haben können, wenn einfach eine geliebte Figur stirbt. Aber ja, ich glaub, halt nicht random durch eine Falle.
Genau, ich glaube, es kommt dann wirklich drauf an, was für eine Geschichte man erzählt, aber ich finde Charaktertod als Teil der Geschichte unheimlich stark. Ja. Ich mag das. Ich finde es auch stark, dass Ned Stark stirbt. Spoiler Alert.
Ja.
Und die Bibel ohne Jesus ist auch Teil der Geschichte.
Auch wahr.
Wobei der ja wiederkommt. Also ist auch sehr Fantasy-lastig. Ja. Wo waren wir? Charaktertod als Teil der Geschichte, glaube ich, ist sehr stark. Ich nehme es auch auf jeden Fall. Es sind immer die Momente, wo ich auch mich dran zurückerinnere und die den Leuten nahe gehen.
Absolut.
Aber erst ab einem gewissen Punkt. Also wenn die Figur am ersten Abend stirbt, dann
Ist
es schon. Aber unbedingt das Überleben der Helden. Ich weiß nicht, ob ich da so viel Spaß dran hätte.
Das
kommt auf das System
an und auf
was wir spielen. Genau, wenn wir nur kurz spielen, könnte ich es mir eher vorstellen. Aber wenn man nicht sterben kann, ist immer seltsam. Okay, Halbzeit. Was sagen wir? Fragen bis jetzt gut? Finde ich schon hart.
Ja, ich finde es gut, aber.
Okay, bist du bereit für die nächste?
Ja.
Okay, Rapid Fire. Fokus auf Rollenspiel oder auf taktischen Kampf?
Rollenspiel.
Ja. Ja. Ich glaube auch, oder? Braucht man nicht viel sagen. Ich glaube, taktischer Kampf
hat seinen Reiz, kann Spaß machen, aber
deswegen machen wir das nicht.
Ja.
Da kann ich auch Killteam spielen oder Gloomhaven oder sowas. Da habe ich dann nur taktischen Kampf und so. Aber das ist für mich irgendwie ein anderes Hobby. Am Ende, ich finde immer, man hat Rollenspiel gewonnen, wenn man sich ein Jahr danach auf dem Geburtstag drüber unterhält, wie was Cooles passiert ist. Und das sind ganz selten, die taktischen Kämpfe sind meistens wirklich so erzählte Geschichten. Okay, eintauchen in die Rolle oder Fokus auf strategisches Handeln als Spieler? So direkt, lese ich so auch als direkte Rede oder quasi so?
Ja, nee, kommt für mich total aufs System drauf an. Ich bin eigentlich tatsächlich, also für mich wäre es hier ganz klar eintauchen in die Rolle. Das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, was mir auch Spaß macht, wenn Leute am Tisch machen, mit denen ich spiele, wenn ich eine Spielleitung oder eine Facilitator-Rolle übernehme. Gleichzeitig, wenn ich jetzt irgendwie ein OSR-Dungeon spiele, dann macht das auch Spaß, in die Rolle einzutauchen, aber dann will ich irgendwie schon auch ein taktisches, strategisches Handeln haben, weil sonst sterben alle einfach direkt im ersten Raum.
Ich mag gerne, wenn sich das überschneidet, also wenn quasi mein Eintauchen in die Rolle gleichzeitig ein strategisches Handeln mit sich bringt und ich aus der Sicht der Figur auch denken kann und mir hilft es enorm einzutauchen. Ich finde das Eintauchen in die Rolle so wichtig, dass ich das auch bei Shadow Dark als den größten Pluspunkt sehe, dass kein System im Weg steht und man wirklich so einen direkten Kontaktpunkt dabei hat. Und das ist eine Sache, die ich gerade sehr liebe. Direktes Spiel ohne viele Regeln. Auf jeden Fall eintauchen in die Rolle. Stimmen wir auch überein. Multikulturelle Welten oder klare Einflüsse aus historischen Epochen?
Habe ich keine Meinung zu.
Okay, ich sage Einflüsse aus historischen Epochen, aus der Siadenan-Kampagne. Das ist halt dann dieses so, ne, ich spiele dann halt so keltisches Fantasy oder sowas. Und ich glaube, auf der anderen Seite steht so dieses, die bunte D&D-Welt, wo irgendwie alles so zusammengewürfelt ist. Finde ich auch nett. Ich mag beides, aber ich mag dieses so mittelalterliche Fantasy sehr gerne, deswegen tendiere ich da eher zu klare Einflüsse aus historischen Epochen.
Ja, für mich ist das keine Entweder-Oder-Frage, weil ich finde zum Beispiel, wenn einfach so Völker auf den Plan gebracht werden, weil das irgendwie im Fantasy halt gibt, so, da gibt es halt Elfen und ist aber niemandem klar, was machen die überhaupt, wer sind die, warum sind die anders als Menschen, nicht? Finde ich immer merkwürdig irgendwie.
Okay, dann gehen wir in die 14. Open World Exploration oder fokussierte Story-Kampagne?
Hat schon beides was für sich, aber ich glaube, bei mir in jedem Fall die Story-Kampagne, also ist mir schon irgendwie wichtiger. Genau, die Open World Exploration kann wahnsinnig Spaß machen, aber ich glaube, selbst da muss es irgendwann in so eine, also für mich nicht, ne, ist kein Dogma, das ich da aufstellen will, aber für mich muss es da irgendwann trotzdem in so eine Art Metaplot gehen und in so eine Art von Zusammenführung, also wieder dann Storyplay, und dann hat sich damit meine Antwort praktisch ergeben, also auf jeden Fall.
Ja, dieses Fokussierte ist bei mir so ein bisschen das Ding auf der rechten Seite.
Verstehe ich.
Das finde ich halt richtig hart. Das wirkt so ein bisschen railroady. Und gerade genieße ich den Player-Input von der Open-World-Exploration. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen ich gerade beim düsteren Low-Fantasy hängen bleibe. Also bin ich hier eher bei Exploration. Ich glaube, keiner groß überrascht. Ist auch so eine Sache. Es ist unterschiedlich gut, wie das von Systemen umgesetzt wird. Ich glaube, wenn man Mechaniken zur Exploration hat, die enorm einfach Spieler-Input fördern, ist es natürlich viel stärker, als wenn man das irgendwie drüber stülpen muss über so ein figurenbetontes Story-Ding. Dann macht man lieber mal eine Hex-Exploration. Aber da ist mein Herz gerade auf jeden Fall schon stark. Okay, sind wir auseinander. Okay, bereit fürs Nächste?
Yes.
Komplexes Regelwerk oder einfaches erzählerisches System?
Einfaches erzählerisches System.
Ja, Pathfinder oder Fate? Da bin ich eher bei Fate. Ja,
ja, ich wäre halt nicht bei Fate, aber...
Aber wenn ich mich entscheiden muss,
ja,
dann... Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich das komplexe Regelwerk nicht mag. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden muss...
Cool auch, aber...
Bin ich eher beim erzählerischen System.
Ich mag's, weil die Hürde geringer ist. Für alle am Tisch. Niemand muss sich krass gut mit den Regeln auskennen oder sowas, sondern
man es holt kann auf jeden Fall spielen. Es holt unterschiedliche Spiele anders ab, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, Leute, die ein komplexes Regelwerk lieben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich,
hey, klar ist es in Ordnung. Ja.
Mich holt es ganz oft einfach nicht ab, weil es dann so von dem Rollenspiel oft ablenkt, weil es dann so fast in Richtung Brettspiel geht, ja, was auch cool ist und super Bier und Pretzel und so, alles gut. Aber nee, erzählerisches System all the way. Okay, jetzt wird's hart. Okay, die ist echt übel. Konflikte zwischen den Charakteren oder harmonisches Teamplay?
Ich finde es ganz schwierig als Entweder-Oder-Frage, weil ich finde,
das ist... Das ist der Spaß, weißt du? Deswegen
hören sich das die Leute an. Ich weiß. Also tatsächlich ist es für mich ein bisschen wie Yin und Yang. Es funktioniert fast gar nicht. Also kann Harmonie ohne Konflikt... Ja, kann schon, ja.
Aber, auf jeden Fall, ja. Würde ich auch sagen.
Ich finde schon, also ich wäre schon eher auf der Seite Konflikte zwischen den Spielerfiguren, weil ich finde, das ist das Salz in der Suppe. Problematisch wird es, wenn es PvP wird und wenn es irgendwie... Ach, einfach nur irgendwie nur ein aufeinander rumgehacke wird sozusagen und irgendwie gar nicht mehr drum geht, gemeinsam was zu machen. Also es ist für mich sozusagen die Bedingung, es muss harmoniefähig sein in den richtigen Momenten. Gleichzeitig sind die Konflikte aber das, was es interessant macht. Wenn ich jetzt mich entscheiden würde, und wir machen es sozusagen als absolutes Ding, entweder immer Konflikte zwischen Spielerfiguren oder immer Harmonie, dann würde ich schon die Harmonie nehmen, weil es einfach mehr Spaß macht, mit Harmonie zu spielen. Aber ich finde, das ist halt ein bisschen wie, ja, halt dann irgendwann wird es halt langweilig.
Ich mag dein Salz in der ja, Suppe-Argument. Was nimmst du jetzt also, Konflikte?
Ich nehme Harmonie.
Du nimmst Harmonie. Ich nehme auch Harmonie und zwar unter dem simplen Cop-Out-Moment, dass ich glaube, dass man mit gutem harmonischen Teamplay wahrscheinlich weiterkommt als mit den Konflikten. Und Konflikte sind ein, ja, Player-Skill. Also das muss man können.
Ja.
Und wenn ich es mir aussuchen kann, nehme ich eigentlich immer lieber die Harmonie, weil das andere schon auch mal schief laufen kann.
Ja.
Trotzdem, ich finde deine Formulierung Salz in der Suppe, finde ich richtig, richtig gut. Ein bisschen und quasi Pausenkarte und vorher mal drüber, ja, sprechen, was will man eigentlich haben, finde ich schon auch cool. Und Konflikte sind aber immer darauf gerichtet, dass man sich am Ende verträgt. Sonst braucht man den nämlich nicht,
genau,
haben.
Genau, das, genau, ist es, das ist, was ich das meine. Ne? Am Ende muss total irgendwie die Harmonie stehen. Also einfach nur so eine, keine Ahnung, Vampire-Runde, die sich alle untereinander hassen, ist einfach nicht mein Jam.
Genau. Heißt auch nicht, dass was Besseres oder Schlechtes ist. Wie gesagt, nur unsere Meinung, das ist der tausendste Disclaimer, den wir sagen. Aber ich bringe uns aus dieser unangenehmen Situation in die nächste Frage. Episodische Sessions oder lange zusammenhängende Spielabende?
Hä?
Quasi Monster of the Week oder Herr der Ringe Extended Cut?
Aber ist ja auch eine lang zusammenhängende bei Monster of the Week kann man ja auch lang, haben mich ja auch lang zusammenhängend gemacht. Also ich bin bei lang zusammenhängend. Ich mag Kampagnen.
Wir preppen seit 100 Jahren den Prepcast und machen immer super die langen, ja, Kampagnen. Ich glaube, lange zusammenhängende Spielabende holen mich ab, aber da stimmen wir wieder überein. Auf jeden Fall, ich glaube, das Episodische liebe ich und spiele ich auch. Ja. Ich habe ja auch Gruppen, in denen wir wirklich nur One-Shots spielen, in denen wir einfach Systeme ausprobieren. Und das ist auch wirklich toll. Aber die langen zusammenhängenden Spielabende, die hat man in so seltenen Konstellationen, ja, in seinem Leben. Also im Brettspiel und so. Das kommt langsam, aber lange, dafür es schlägt schon mein Herz.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist schon das, was ist irgendwie, was... Warum ich dabei bin, sozusagen im Hobby. Ne? Also, ob es jetzt irgendwie die 8 Jahre Baubarat-Kampagne sein muss, das weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie zumindest in dem Spektrum, in dem wir meistens Kampagnen spielen, finde ich das schon gut.
Anderthalb Jahre, sage ich mal so. Anderthalb Jahre ist ein guter Timeslot für eine Kampagne. So,
ja, kommt immer drauf an. Ich meine, bei uns waren es ja auch bisher manchmal auch nur so 12 Wochen oder so.
Ist
ja
vollkommen in Ordnung, aber ja. Das ist so das, wo ich so sage, so anderthalb Jahre kann es gehen. So, dann ja. Habe ich meistens das Gefühl, sind wir an einem guten Punkt und dann können wir was Neues machen oder so, aber also das kann sich auch morgen wieder ändern, diese Einstellung. Okay, Spielleiter geheim gehaltene Pläne oder offenes Teilen der Handlung?
Okay.
Ich lese das auch so ein bisschen als so offene Secret, also offene Geheimnisse der Spieler auch mit raus, ne? So quasi.
Also offene Geheimnisse der Spieler auf jeden Fall. Offene Geheimnisse der Spieler.
Offenes Teilen der Handlung oder quasi der, alles wird geheim gehalten.
Ich bin am Ende, also ich mag, also pass auf, folgender Gedankengang. Weil ich die Frage finde die nicht nur schwierig, sich zu entscheiden, sondern ich finde die schwierig gestellt, weil es so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt. Ja.
Das ist Teil vom Spiel.
Also ich finde, dass Spielerinnen und Spieler eigentlich keine Geheimnisse voreinander haben sollten, ist mein Ansatz. Und zwar aus folgendem Grund, ich kann das auch mit langjähriger Erfahrung, in der ich Spiele gespielt habe, in denen das immer wieder ein Thema war. Es bietet einfach Ansatzfläche, um vielleicht auch zufällig nur ein Geheimnis anzuspielen, wenn ich es weiß. Das gilt für alle Beteiligten. Wenn keine Figur weiß, was mit dir ist, dann freut sich der Spieler, die Spielerin der Figur einfach nur für sich selbst, aber niemand hat irgendwie was damit zu tun. Und das finde ich total schade. Und wenn ich jetzt mich, wenn das jetzt beides reingehört, also auch Geheimnisse des Spielleiters, würde ich fast auch sagen, also ich könnte auch mir vorstellen, alles auf den Tisch zu packen, was ich weiß, und wir spielen trotzdem mal los und es wäre wahrscheinlich trotzdem irgendwie cool. Ich lebe natürlich aber schon, wer uns ja auch hört, der weiß das ja auch, schon auch für diese Big Reveals so, das ist schon irgendwie mein Ding, das mag ich auch einfach immer schon super gerne, irgendwie die Twist after Twist after Twist und hier noch und da noch, und das liebe ich schon sehr, deswegen, also ich... Ja, schwer. Aber wahrscheinlich würde ich mich für offene Teilen der Handlung, auch wenn ich die Formulierung quatschig finde, entscheiden.
Ich glaube, ich mag diese Spielleiter geheim gehaltenen Pläne als ich weiß, was du meinst mit der Formulierung. Ich glaube, ich tendiere eher zu den geheim gehaltenen Plänen, aber ich finde es unheimlich wichtig, dass man seine Secrets teilt. Aber ich mag das als Spielleiter gerne. Also ich finde, es ist einer der großen Features, dass es einen gibt, der sich um diese Geheimnisse kümmert und die verwaltet und dann irgendwie so teilt. Und das sind halt auch für mich die Reveals.
Absolut.
Ich mag es total, aber auch Dinge zu zeigen, die Spieler nicht wissen können. Von daher, ich bin auch sehr hin und her gerissen. Also sowas wie, was du nicht siehst, ist XY. Oder wie wir mal drüber gesprochen haben, so Intro-Szenen zu machen, wo man am Anfang irgendwie was... Nur die Kamera zeigt das und die Zuschauer wissen, was passiert. Das finde ich schon auch sehr gut. Ich glaube, ich tendiere aber eher zu Spielleiter geheim gehaltene Pläne. Spielen in einer realen Welt oder in einer komplett fiktiven Fantasy-Welt? Wenn du dich entscheiden müsstest. Reale Welt oder komplett fiktive Fantasy-Welt? komplett fiktiv. Komplett fiktiv. Alles fiktiv.
Schon auch dann eher komplett fiktiv, glaube ich. Also, ja.
Ist schon so, es gibt ganz wenig, was sich mit der realen Welt befasst und es wird oft eng. Also es fühlt sich nicht mehr so wie Eskapismus an.
Es ist halt immer, ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, eben gerade das Genre Urban Fantasy, ich liebe das natürlich ohne Ende auch zu bespielen, was ja irgendwie die reale Welt ist, aber halt die reale Welt plus. Ne? Das ist halt, genau. Ne? Und das ist so, das brauche ich irgendwie schon. Und ohne das Plus wäre es super langweilig, dann würde ich lieber nur das Plus ohne die reale Welt nehmen.
Ja, ich glaube, es geht schon, also aber ich fühle genau, was du auch fühlst. Es ist schon schwierig, so da noch Geschichten zu erzählen. Und naja, das passt schon. Ich glaube, ich gehe auch in die komplett fiktive Fantasy-Welt. Ich meine, na klar. Okay, und letzte. Charakterentwicklung durch Erfahrungspunkte oder durch Erreichen von Meilensteinen?
Ah, okay, interessant. Also ich tatsächlich, also mein Spiel, also folgendes, dadurch, dass ich so viel PBTA spiele, da gibt es ja ähnlich wie im OSR ja sozusagen auch immer unterschiedliche Erfahrungsstände auch. Oder ja. kann es geben. Wobei bei OSR wird es ja häufig mittlerweile auch, der OSE vor allem, wird ja auch so gemacht, dass irgendwie die Gruppe was rausbringt und dann kriegen alle XP. Ne? Also ist ja fast also, wie Meilenstein.
Also ich weiß, bei Shadow Dark ist es auf jeden Fall so. Bei OSA, glaube ich, ist noch Loot as XP, glaube ich.
Ja. Naja, also es ist so, wir haben schon manchmal Unterschiede. Also bei uns zum Beispiel jetzt in der Dungeon World Kampagne sind auch manche Leute ein Level höher als die anderen. Einfach nur, weil sie halt einfach häufiger schlecht gewürfelt haben. und das ist okay für mich. Prinzipiell schlägt mein Herz aber für die Meilensteine. Also, weil es so belohnend ist, zu sagen, auch jetzt, wenn ich mal so lange Kampagnen spiele, zu sagen, und herzlichen Glückwunsch, jetzt seid ihr alle das und das, weil ihr habt jetzt was gemacht. Also, und nicht mit, also Einzel-XP vergeben. Im Endeffekt ist es ja auch genau dasselbe. Also, es ist weniger Buchhaltung, weniger alles, finde ich irgendwie angenehmer. Für mich schon immer, schon auch früher.
Total. Oh, ich glaube, Meilensteine sind so viel handlicher. Ja. Aber der Designer-Sprite von Erfahrungspunkten ist halt sick. Also, wenn du halt sagst, so, wir spielen hier persönliche Handlungen von Figuren. Du bekommst immer einen Erfahrungspunkt, wenn du einen krassen Konflikt ausspielst mit deinem Gegenüber. Dann hast du natürlich auch eine starke Motivation, das zu machen.
Ja, das ist halt bei PBTA oft so.
Genau, das finde ich eigentlich auch recht gut. Deswegen, ich glaube, ich nehme die Erfahrungspunkte und dadurch sind wir abgewichen. Ich hab ein bisschen mitgezählt, ich kann daneben liegen. Ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 von 20 habe ich gezählt.
Sind wir d'accord? Oh ja, das ist auch ganz gut.
Ja, das finde ich auch ganz gut. Kann sein, dass ich einen mehr oder weniger habe, aber da stimmen wir doch schon sehr über.
Das glaube ich auch, das war aber auch zu erwarten. Was mich interessieren würde, ist, wie es bei euch ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt sicherlich jedes Mal euch das selbst überlegt. Ihr könnt ja mal sagen, wie vielen dieser Sachen, wo ihr mit uns irgendwie d'accord wart oder sowas. Vor allem, wenn wir uns einig waren. Also wie viele von diesen 14 seht ihr auch so oder seht ihr anders? Ich glaube, das finde ich ganz interessant.
Genau. Schreibt doch mal die Liste, was ihr geantwortet habt. Finde ich auch super interessant.
Ja, auch sehr interessant. Wir können die Fragen ja auch mal hochstellen. Vielleicht bei uns auf Patreon.
Genau, oder ihr müsst die Folge halt anhören und jedes Mal halt eintragen, finde ich auch okay.
Okay, cool, ja, vielen Dank dafür, coole Idee auf jeden Fall und dann wünsche ich dir und euch eine rollenspielreiche Woche, bis zum nächsten Mal.
Bye.
Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter, dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.